Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Kunden gewinnen und heute mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich führen durfte mit Urs Meier, ehemaliger weltbekannter Schiedsrichter und heutiger Unternehmer, und er verrät dir, mir, uns, wie du dich selber motivierst, du ein Team bildest, das den Namen wirklich verdient hat und wie ihr gemeinsam Ziele erreicht. Viel Spaß dabei, alles Gute und Happy Sailing, dein Dieter Meniart.
Der Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg. Vom und mit dem Dieter Meniart.
Also wirklich eben, ja, wie du es gesagt hast, abschliessen können. Und auch uns jetzt machen.
Ja, und eben abschliessen, aber nicht mit Groll. Eben ja. Abschliessen immer mit Liebe, immer mit Dank. Ja. All das, oder? Das ist ja das Problem, dass wir ganz viele Leute haben. Und das ist auch in der Führung so, oder? Wir haben ganz viele Leute, die gehen nicht durch die grosse Tür raus, nach 20, 30, 40 Jahren, oder? Sie gehen immer durch die kleine, sie gehen oft durch die kleine Tür raus, oder? Wir sollten durch die grosse Tür, oder? Und auch zu den Leuten selber, oder? Wenn wir einen Mitarbeiter haben, der vielleicht 20, 30 Jahre bei euch im Geschäft war, oder? Tönt den verabschieden durch die grosse Tür. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig für den Rest, für das, was nachher kommt, oder? Weil es hat so viele, die so frustriert sind, oder? Die haben 30 Jahre, oder weiss nicht, was haben sie etwas gemacht mit Leidenschaft, mit Liebe, oder? Und nach 30 Jahren ist alles kaputt, oder? Denk. Und man schaut retour und sagt, ja, das ist scheiße, oder wieso habe ich das überhaupt gemacht, 30 Jahre? Nein, das darf es nicht sein, oder? Also auch dort immer wieder schauen, dass man durch die grosse Tür rausgehen kann.
Und das ist dann ja auch die Aufgabe von der Führungsleute, die Mitarbeiter begleitet tun.
Ja, absolut.
Ich meine, sie sind ja die entscheiden, lasse ich die Person eben durch die, wie du so schön sagst, durch die grosse oder durch die kleine Tür.
Ganz genau. Das ist es so, oder? Und eben, das ist auch oft auch Führungskraft, Führungssache, oder? Also wenn du gerade einen langjährigen Mitarbeiter hast, das macht nicht der Vizechef oder irgendeiner, sondern das macht der Chef, das macht der oberste Chef, tut solche Sachen verabschieden, oder? Das ist ja Wertschätzung, oder? Und Wertschätzung dem Mitarbeiter geben, das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, oder? Ob das durch das Jahr durch ist, oder? Ich bin in so vielen Betrieben gewesen, oder? Und ich habe immer wieder mit normalen Mitarbeitern geredet und gesagt, was ist eigentlich das Wichtigste oder was ist der schönste Moment? Die haben oft gesagt, wenn der Direktor vorbeikam und die Hand gegeben hat und gefragt hat, wie es mir geht, wie es meiner Familie geht, das sind die Momente. Und wegen dem arbeiten die, oder? Und auch im Sport, die Leute rennen nicht wegen dem Geld. Die denken nicht an Geld, wenn sie den Führer rennen oder nein, ist der entscheidende Dings machen, der entscheidende Einsatz, sondern es geht darum, um die Wertschätzung. Es geht meistens um die Mannschaft. Und wenn es in einem Team funktioniert, wenn eben die Wertschätzung da ist, wenn ein Team funktioniert, dann rennt jeder für den anderen, oder? Und dann ist es normal. Dann ist es normal, dass der noch geschwind die Ablagearbeit am Abend macht oder der macht noch das oder irgendeine kleine Sache, die man für den anderen dann macht, wo man sagt, hey, verdammt nochmal, schau mal im Büro und Kaffeemaschine mache ich auch noch geschwind, oder? Die sollte auch gereinigt werden, oder? Und das ist in einem Team, wo es funktioniert, ist das normal, oder? Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Aber es hat alles immer mit Wertschätzung zu tun, mit Anerkennung, oder? Ja.
Ganz, ganz, ganz schön. Viele Führungskräfte die suchen ja auch gewisse Leitsätze oder Führungsgrundsätze. Du hast jetzt schon ein paar sehr schöne angesprochen, das ist richtig. Das eine ist das Vertrauen auch geben. Das Vertrauen und das Thema Wertschätzung. Wenn ich jetzt so stark rausgespüre, dass du sagst, wenn du jemandem Wertschätzung gibst, dann wird der auch eben bereit sein, den Weg mit dir zu gehen als Team. Was würdest du einer jungen Führungskraft jetzt auch raten, neben diesen beiden sicher zentralen Elementen? Wo sie sollen Schwerpunkte legen, um eben können, so ein Team auch zu bilden?
Ja, also gerade in einer jungen Führungskraft gebe ich natürlich immer wieder, was schafft Vertrauen, oder? Also es gibt immer wieder zwei Sachen, oder? Es gibt ja im Prinzip für mich sind es immer zwei Komponenten, wo Vertrauen schafft, oder? Also das ist mal die Ehrlichkeit, also ehrlich zu sich selber. Also das heißt, ich muss ehrlich sein, von meinen Fähigkeiten her, oder? Und es ist die fachliche Ebene, die abdeckt sein, oder? Also bin ich fachlich auf der Höhe, bin ich fähig für das, oder? Und das andere ist natürlich auch die menschliche, oder? Und das sind eigentlich beide Komponenten, oder? Und wenn beide Komponenten zusammenspielen, dann ist das eigentlich wunderbar, oder? Und da muss ich ja selber, muss ich mit mir ehrlich sein, oder? Also fehlt mir irgendetwas, oder? Und gerade eine junge Führungskraft, ich habe ja viel mit jungen Führungskräften zu, oder? Weil gerade in Deutschland hat es unglaublich viele tolle Firmen, aber nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, aber in Deutschland sind es vielleicht noch ein bisschen grösser, tolle Firmen, oder? Ich habe die Firma Mielenähe zum Beispiel, wo immer noch privat geführt ist, oder? Aber dort gibt es Tausende in Deutschland, oder? Wo es auch junge Menschen gibt, die dann in die Fußstapfen der Alten hineintreten, oder? Die noch nicht fertig sind. Sie sind noch nicht fertig. Sie sind vom fachlichen her noch nicht fertig, sie sind vom menschlichen her noch nicht fertig, oder? Und müssen trotzdem dann eine Firma übernehmen, oder? Und dann sage ich auch, sind auch ehrlich. Und ihr habt alle ja in den Firmen drin, habt ihr Mitarbeiter, die vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre länger in dieser Firma ist, die vielleicht mehr Fachwissen haben. Ja, nutzt das. Nehmt die mit auf die Reise, oder? Ich weiss noch, als ich bei der Firma Miele war, haben wir das erste Mal in der Schweiz haben wir einen neuen Marketingchef bekommen. Oder? Der ist von St. Gallen gekommen, gerade von der Universität, oder? Wunderbar, irgendwo 25 gewesen, oder? Wir haben relativ schon lange dort gearbeitet. Und der kommt und sagt, der erste Satz, den er gesagt hat, wir beginnen bei Null, oder? Dann habe ich gesagt, ja, Sie beginnen bei Null, wir nicht. Wir haben nachher kein gutes Verhältnis gehabt miteinander, oder? Aber das meine ich, oder? Also das Problem ist an und für sich, nehmt das auch mit, oder? Und auch da wieder ehrlich sein und an sich selber arbeiten, oder? Also gerade junge Führungskräfte sind noch nicht, also wenn ich überlege, wenn ich hätte müssen, das Spiel, das ich gepfiffen habe 2004, also am Schluss von meiner Karriere, der Europameisterschaft England gegen Portugal, wenn ich das 20 Jahre vorher hätte müssen pfeifen, das wäre ein Fiasko geworden. Ich habe die Erfahrungen gar noch nicht gehabt, ich habe das müssen lernen, oder? Und das ist ja irgendetwas, man tut sich ja ständig weiterentwickeln. Und das,
die mentale Stärke, oder, die du wahrscheinlich gebraucht hast, bist du ja direkt recht angefindet worden, also mit...
Ja, das nachher, aber auch...
Und allem, was dazugehört, oder?
Ja, ja. Aber natürlich auch, dass man zum Beispiel auf... Dass man vertraut, auf den Bauch zu hören. Ja. Das braucht auch eine Erfahrung, oder? Weil wir werden eigentlich alle in eine andere Richtung ausgebildet, oder? Wir haben immer das Gefühl, wir müssen alles nach Fakten und Daten und so weiter, müssen wir unsere Entscheidungen treffen, oder? Ja. Und das Problem ist, der Kopf ist ja ein gutes Ding, ein gutes Instrument, das wir haben, oder? Nur der Kopf ist etwas, wo eins nach dem anderen muss abarbeiten, oder? Und das Problem ist, dass eben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im Sport hast du oft Situationen, jetzt gerade in dieser Krisenzeit, wo vielleicht 3, 4, 5 Faktoren miteinander ineinander reinkommen. Und wenn das relativ schnell ineinander reinkommt und wir müssen eine Entscheidung treffen, eben auch relativ schnell, dann geht das nicht mehr, dann kann der Kopf das nicht mehr verarbeiten. Aber was es kann, unsere Erfahrung, unser Gefühl kann das, oder? Und dann muss man eben auch mal bereit sein, sich auf seinen Bauch zu verlassen, oder? Und gerade als Schiedsrichter habe ich gemerkt, wenn ich mich auf meinen Bauch verlasse, triff ich viele bessere Entscheidungen, oder? Und ich habe mal in einer Sendung habe ich gesagt, man muss auch mal etwas pfeifen, was man nicht gesehen hat, oder? Da haben mich alle zusammen gross angeschaut und gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Ein Schiedsrichter etwas pfeift, was er nicht gesehen hat, oder? Ja, das Problem ist, du hast es zwar nicht klar gesehen, aber du hast es klar gespürt, oder? Und das ist ein Unterschied, oder? Und gerade in dieser Szene dort in England, Portugal, wo ich ein Tor annulliert habe, ist das Problem gewesen, dass die Hand vom Goalie ist nicht in der Höhe gewesen vom Sicht vom Spieler. Und das hätte aber müssen da sein, da hätte ich müssen eine Hand sein, oder? Und das war keine Hand gewesen. Und das hat eigentlich, der Kopf hat das gar nicht realisiert. Der Bauch hat das sofort realisiert. Das Bild stimmt nicht. Das Bild hat nicht gestimmt, oder? Und ich habe mir dann einfach, ich habe im Bauch vertraut, habe pfiffen und habe Gott sei Dank den richtigen Entscheid getroffen, oder? Das habe ich aber nur können, weil ich unglaublich viel Erfahrung hatte, oder? Und das hat, eben wie gesagt, 20 Jahre vorher hätte ich den Entscheid so nicht können treffen, oder?
Super spannend. Das Stichwort, das du jetzt brauchst, kommt mir gerade in den Sinn, heute geht es ja auch in vielen Unternehmen oder auch so ein bisschen ein Trend, der besteht, ist so quasi, dass man eben der menschlichen Entscheidung nicht mehr so traut. Oder sagt, wir brauchen heute Elektronik, wir brauchen KIs, wie das so schön heisst, oder? Auf dem Spielfeld sind das die elektronischen Überwachungen. Und in der Wirtschaft siehst du es auch immer stärker, oder? Also eben, man verlässt sich auf KIs, auf Elektronik und so weiter. Das ist ja eigentlich gerade das Gegenteil, oder? Von dem, was du sagst.
Ja, das ist natürlich immer das Problem, ist, dass wir heute viel Führungsleute haben, die gerne ihre Verantwortung abgeben oder die gerne das Ganze teilen. Oder wenn es gut geht, stehen sie dann aber her oder, und sagen, ich, wenn es schlecht gegangen ist, ne? Und das ist nicht Team. Das ist für mich auch keine Führung, oder? Das ist, weil dann bist du auswechselbar, da kannst du irgendeinen hersetzen, oder? Aber Führung heisst eben auch, dass du eben nicht nur von der Zahlen getrieben bist, sondern dass du eben auch Gefühl übernimmst, oder? Was sind für Trends? Was hast du für Menschen vor dir? Wie sieht es in der Gesellschaft aus? Und das können ja Zahlen, das können ja oft Zahlen nicht ausdrucken, oder? Das ist ja das Gefühl, oder? Und das Gefühl in den Dingen, zum Beispiel auch Politiker, oder? Darum ist ja schön in der Schweiz im Prinzip eigentlich die Milizpolitik, die wir haben, oder? Wo die Leute in der Bevölkerung ist, wo das gespürt, oder? Ich denke immer so in Deutschland, in Amerika, so, die spüren doch die Leute nicht mehr, oder? Und wenn du die Leute spürst, dann merkst du auch Trends, oder? Und dann bringst du auch bessere Entscheidungen, oder? Die Entscheidungen, das sind Nuancen vielleicht, aber die macht es eben schlussendlich aus, oder? Und das ist Führung, eben selber Verantwortung übernehmen, oder? Und auch mal her können stehen nach 3-4 Jahren und sagen, ja, tatsächlich, vor 4 Jahren sind die Fakten so und so gewesen, wir haben das und das so entschieden, wir haben das Gefühl gehabt, dass das der richtige Weg ist. Jetzt, 4 Jahre später, müssen wir sagen, könnte es auch ein anderer Weg sein, oder wir sollten einen anderen Weg einschlagen, und dann müssen wir halt das korrigieren, oder? Aber das ist normal, wenn du an ein Ziel gehst, das ist nicht immer ein Gerade. Als Ziel gelangen heisst oft, mal weg, die falsche nehmen, dann wieder halt vielleicht auch zurück, dann wieder einen anderen Weg gehen. Das ist an und für sich, oder? Das ist, kein Sportler auf dieser Welt hat eine Karriere, die so geht. Die gehen alle irgendwo mal wieder ab, mal wieder rauf, oder? Und es sind eigentlich immer die Täler, oder? Es sind immer wieder die Niederlagen, in Anführungszeichen, die uns stärker machen, oder? Wo wir daraus lernen, oder? Ja, die Sportler, dort werden stark. Sie werden nicht stark, wenn sie oben an der Spitze sind. Sie werden stark, wenn sie drunter sind, wenn sie wieder müssen, sich verändern, wenn irgendetwas Neues ist. Dann werden sie stark und dann geht es wieder, in der Regel geht es dann wieder rauf und dann passiert es wieder und so weiter. Also eigentlich, das ist eigentlich eine normale Karriere, was so passiert, oder? Und das ist auch bei den Managern so, bei den Führungsleuten, oder? Also es wird immer so sein, oder? Aber wichtig ist an und für sich eben, dass man seinen eigenen Weg geht.
Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, dass von der Situation her, wo wir uns heute drin befinden, in dem Sinne, man ja anders gefordert ist als Führungskraft, als eben noch bis vor ein paar Monaten. Ja? Und du hast den Austausch nicht mehr so direkt, oder nicht mehr, du siehst die Leute, wenn überhaupt noch einmal im Monat oder so, lange Rede, kurz Sinn. Was gibt es Empfehlungen für dich, wo du sagst, das ist jetzt etwas, wo du besonders musst darauf achten als Führungskraft, wenn du eben so remote führen musst. Das ist ein Stichwort.
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, also was ich jetzt gerade in dieser Zeit eigentlich erlebt habe, dass ich unglaublich viele neue Menschen kennengelernt habe, dass ich unglaublich viele neue Projekte, also auch wir zwei sind vielleicht jetzt zusammen wegen der Corona, dass das eigentlich eine Chance ist an und für sich, oder? Und was wichtig ist, oder ob wir es mit diesen Mitteln machen oder weiss nicht was, es ist immer wieder das Gleiche, es ist wieder Kommunikation, es ist mit den Menschen umgehen, es ist, und man kann auch Gefühl und man kann auch seine Persönlichkeit und all das kann man auch über Bildschirm im Prinzip überbringen, das habe ich auch müssen lernen, oder? Also ich werde jetzt nicht unbedingt meine Vorträge machen über Bildschirm, weil da fehlt mir etwas, also vielleicht die Leute nicht einmal, die Leute kommen ihre Botschaft über, aber was mir fehlt, ist an und für sich das, was retourkommt, oder das, was du kannst dann aufnehmen. Also ich will das nicht missen, meine Vorträge vor x Hunderte von Leuten oder auch vor 10 Leuten, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Also mit den Leuten zusammenarbeiten. Aber es ist eine neue Möglichkeit und die muss man einfach nutzen. Also man darf sie nicht ablehnen. Es ist eine tolle Möglichkeit. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen, tolle Projekte jetzt können kennenlernen in den letzten 3-4 Monaten. Also, ja, muss ich ehrlich sagen, ja. Und ich glaube auch, eins, was ja war, oder was ist in dieser Corona-Zeit war, man hat sich eigentlich besonnen auf das, was einem wichtig ist, oder? Das ist, was ist wichtig, oder? Es sind Menschen um einen, es ist Familie, es ist vielleicht auch der Betrieb, es ist vielleicht auch die Arbeitskameraden und so weiter, oder? Dort, wo man sich wohlfühlt, wo man aufgehoben ist, wo man auch eine Sicherheit spürt, das ist einem ganz wichtig in so einer Krisenzeit, oder? Und ich möchte ein Beispiel sagen, ich habe letztes Jahr ein 16-Tages-Seminar machen für eine grosse Elektrofirma. Ich kann das auch sagen, Buchhalter ist das, in Zürich, nicht nur in Zürich, sondern in der ganzen Schweiz. Und die haben eine Vision. Die haben eine Vision, die heisst, unseren Mitarbeitern geht es besser als den Vergleichbaren bei anderen Konkurrenten oder Mitbewerbern, oder? Und ich hatte das letzte Jahr nicht gedacht, lebt man denn das auch, ist denn das auch so und so weiter, oder? Und das Jahr haben wir ja jetzt die Corona-Krise gehabt, und das sind ganz viele Betriebe, im Tessin vor allem und in Genf, wo halt Corona ein bisschen stärker gewütet hat, mussten zumachen dort, und die Mitarbeiter haben dann natürlich ihre 80% bekommen, Arbeitslosengeld, oder die Firma Burkhalter hat allen Differenz zahlt, also jeder hat 100% bekommen. Und da hat man im Prinzip gelebt. Man hat das gelebt. Man hat das nicht nur irgendwo auf einem Papier gehabt, sondern man hat es gelebt, oder? Und kannst du dir mal vorstellen, was das für eine Power hat für die Mitarbeiter? Was das auszeigt, hey, die reden nicht nur, die machen. Das gibt eine Sicherheit, oder? Und ich bin überzeugt, oder? Also das gibt eine Bindung zu den Mitarbeitern und über das hinweg. Also die Mitarbeiter von der Firma Burkhalter werden sagen, hey, wir sind dann unterstützt worden. Unsere Firma schauen für uns. Und es gibt so eine Power, das ist so geil. Oder so muss ich ehrlich sagen. Und das meine ich, oder? Dass man eben dann gerade in dieser Zeit, oder, dass man dann eben die Werte und so weiter, dass man die eben auch lebt, oder? Und ich bin auch in einer Firma gewesen, mit der Firma Miele, da haben wir genau das Gleiche gehabt. Ein Firma Miele-Mitarbeiter hat einfach gewusst, hey, da ist der Chef da, da ist der Herr Miele da, und wenn irgendein Problem ist, der ist für mich da, oder? Ich kann zu dem gehen, oder? Und das ist ein Betrieb mit x Tausenden von Mitarbeitern, und das ist einfach geil, auch wenn du das, dass du das einfach so kannst erleben. Oder? Und das ist Power.
Wunderschön, Urs. Total spannend jenseits. Ich möchte noch eine Frage stellen, und zwar habe ich eine Frage bekommen von Antonio D'Amico. Antonio D'Amico ist ein junger, beziehungsweise ein ambitionierter Unterstützer vom jungen Fußball, macht sich da auch selbstständig in dem Thema rein. Und wir kennen uns auch über LinkedIn, und er hat eine Frage gestellt, und er gehört hat, dass ich mit dir ein Interview führe, und seine Frage möchte ich dir gerne stellen. Und zwar, lieber Urs, wie bist du mit Fehlentscheid umgegangen, beziehungsweise was hat dir dabei geholfen, um wieder quasi die Art zu akzeptieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei den Fehlentscheid ist es immer wichtig, oder warum ist der Fehlentscheid? Also wie soll ich sagen? Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du ehrlich bist, mit dir selber, oder? Also sag ich mal, wenn du Fehlentscheid machst, wo du ehrlich bist, also ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich pfeife einen Elfmeter, den ich so gesehen habe, wo ich hundertprozentig sicher bin, das war ein Elfmeter gewesen. Und jetzt komme ich raus, oder? Und spätestens, wenn die Journalisten dort stehen, weiß ich, der ist falsch gewesen, oder? Sonst steht es ja nicht dort, oder? Also, da kommen die Journalisten und sagen, hier, Herr Meier, dann schaue ich das an, sage ich, das war ein Elfmeter gewesen, oder? Ja, aber wir haben das anders gesehen. Dann schaue ich, dann muss ich das anschauen. Ich mache dann noch kein Interview, dann gehe ich das anschauen. Im Übertragungswagen, oder? Und sehe dann, Scheiße, es war kein Elfmeter gewesen, oder? Mein Bild war das gewesen, und das Bild ist jetzt ein anderes, oder? Dann musst du herstehen. Dann musst du herstehen und sagen, sorry, aus meiner Perspektive hat es ausgesehen wie ein klarer Elfmeter. Wenn ich auf dieser Seite stehe, das, was ihr jetzt gesehen habt, muss ich sagen, nie und nimmer ein Elfmeter. Sorry, ein riesen Fehler von mir. Ich muss das nächste Mal mein Stellungsspiel überdenken. Es war nicht gut, sonst hätte ich es auch so gesehen, wie ich es gesehen habe. Sorry. Punkt, fertig. Da bist du aber ehrlich gewesen, in dem Moment, wo du den Entscheid getroffen hast. Wenn du natürlich nicht ehrlich gewesen bist, wo du den Entscheid getroffen hast, wenn du jetzt den Elfmeter gepfiffen hast, aufgrund, weil Zuschauer gepfiffen haben oder die Spieler dich bedrängt haben oder weiss nicht was. Also du hast einen Elfmeter gegeben, wo du nicht ehrlich gewesen bist. Du weißt ganz genau, ich habe es auch nicht gesehen oder ich bin gar nicht sicher gewesen und pfiffst den Elfmeter. Ja, dann hast du natürlich ein Problem. Dann hast du ein Problem, weil dann weißt du genau, du bist nicht ehrlich gewesen mit dir selber, du bist nicht ehrlich gewesen gegenüber den anderen. Du bist vielleicht überfordert gewesen in dieser Situation, du hast einen Entscheid getroffen, der nicht gut war, oder? Und dann musst du natürlich mit dir selber ins, ja, im Prinzip ins Gericht gehen, oder? Ich habe diese Situationen auch gehabt, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das einmal gehabt und ich habe gesagt, wenn ich noch einmal, und das ist wirklich wahr, ich bin wirklich vor dem Spiegel gestanden, habe gesagt, wenn ich noch einmal einen Elfmeter pfeife oder noch einmal schwach werde wegen der Zuschauer, das war ganz am Anfang meiner Karriere, also am Anfang, als ich in die Nationalliga angekommen bin, habe ich das schon Spiel gehabt. Wenn ich das noch einmal mache, höre ich auf mit der Schiedsrichterei. Da bin ich nicht fähig für diese Dinge, oder? Und ab dem Moment bin ich stark geworden. Aber es hat immer mit Ehrlichkeit zu tun, mit sich selber ehrlich sein. Und wie gesagt, wenn du mit dir selber ehrlich bist, du hast dich gut informiert, du bist in einer guten Form, du hast alles gemacht für den guten Entscheid. Und jetzt ist er trotzdem falsch. Ja, dann bist du aber ehrlich gewesen und dann musst du herstellen und sagen, ja, sorry, ja, ja, er ist falsch. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir schauen, dass wir den korrigieren können. Dann gehen wir weiter. Ehrlichkeit mit sich selber ist bei Entscheidungen immer das Allerwichtigste. Dass es eben von sich selber rauskommt.
Das ist ein fantastisch schöner Schlusssatz, schöne Schlussaufforderung auch für unser Interview von heute. Frage an dich. Wir haben uns auch via LinkedIn kennengelernt. Dürfen sich unsere Zuhörer, Zuschauer auch mit dir über diesen Kanal verlinken? Ist das in Ordnung für dich, wenn du da noch die ein oder andere Anfrage bekommst vielleicht?
Ja, ja, absolut. Sehr gern. Das Problem ist, ich bin auch so ein LinkedIn-Muffel eigentlich. Ich bin gar nicht so oft dort drauf. Aber ich versuche immer mehr drauf zu gehen. Also von dem her, ja, nein, selbstverständlich. Selbstverständlich. Gerne verlinken. Ja.
Ich werde im Gegenzug, da haben wir gar nicht drüber geredet, du hast ja auch ein Buch geschrieben in dem Sinne, ich werde dort den Link dazu tun. Und genau, das ist es, ja.
Du bist ja noch schön jung gewesen, du bist die Entscheidung. Genau.
Das ist nur der Coiffeur, das ist nur der Coiffeur.
Ja, der, gut, den müsst ihr wieder mal besuchen, das stimmt.
Okay, auch dort tue ich den Link drauf. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Also ich könnte noch 2 Stunden mit dir, das ist wirklich spannend. Und vielleicht gibt es ja mal eine Folge ja. Von dem Interview. Mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Urs, ganz, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute. Und wenn ich immer sage, happy sailing, bis bald. Genau. Macht's gut.
Danke. Super, danke auch.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und unterstütze Dieter seine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes. Danke vielmals und happy selling!